1.5.2022 habe ich meinem besten Freund Sebastian eine Festplatte mit den meiner Meinung nach besten Filmen geschenkt. Eine Mischung aus Ultrakunst und Genre-Klassikern. Ich bin Memo, mein bester Freund ist Sebastian. Ich bin Cineast. Sebastians Lieblingsfilm ist Hudson Hawk mit Bruce Willis. Und dieser Podcast heißt Die Besten für den Besten. Sebastian, was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe einen der Filme gesehen auf dieser Festplatte. Der Feuerpferde heißt. Aber seltsamerweise irgendwie auch anders. Irgendwie Shadows of the Forgotten Ancestors oder so?
Schatten vergessener Ahnen ist eine direkte Übersetzung des Originaltitels, des ukrainischen Originaltitels. Ich glaube, das ist ein Film von 1964.
Ich habe keine Ahnung und du weißt, hast Ukraine und 1964 gerade gespoilert, aber red ruhig weiter.
Weißt du, wie der Regisseur heißt?
Ich habe keine Ahnung.
Warum heißt dieser Film Feuerpferde?
Das ist eine Frage, die ich gerne an dich gestellt hätte.
Naja, weil in dieser Sterbeszene des Vaters, der wird ja irgendwann niedergeschlagen von einem anderen Dorfbewohner.
Ja.
Und in dem Moment seines Todes sieht er diese roten Pferde, die über ihn hinwegreiten.
Okay.
Als quasi Todesvision. Im Gegensatz zur typischen Todesvision, wie mein Leben zieht an mir vorbei.
Ja.
Oder ich sehe irgendwie den Tod.
Ja.
Mit einer Sense oder so ein Shit.
Kommen die Pferde.
Sind hier halt Feuerpferde als transzendentes Bild.
Ich verstehe. Ein Bild wofür?
Für einfach, ne, das ist jetzt dir überlassen. Der Regisseur ist ja ein Dichter, er gilt ja als visueller Poet.
Vieles aber, in diesem Film ist mir überlassen.
Bevor wir vielleicht in so Detailfragen gehen, welche Wertung gibst du diesem Film auf einer Skala von 1, bitte lass mich raus aus dieser Nummer, und 10 Hudson Hawk? Machen wir es kurz und bündig, gib mir eine Zahl.
Ich gebe diesem Film 6 von 10.
Ich meine, du weißt, du bist ja schon dessen bewusst, dass alle Filme, die ich dir auf dieser Platte gegeben habe,
ja,
für mich eine 10 sind.
Ich weiß.
Also die sind nicht eine 7, eine 8 oder und ich habe dir einfach irgendwas zusammengewürfelt. Das ist für mich alles eine 10.
Ich weiß, aber überleg mal, wenn alle diese Filme sozusagen für mich eine 10 von einer 10 wären, dann müssten wir hier gar nicht miteinander sprechen.
Warum?
Weil wir dann völlig auf einer Linie wären und es einfach nur Ungesagtes gäbe. Wir finden diese Filme alle gleich gut. Okay, worüber müssen wir sprechen?
Okay, ich finde das ja gut. Also ich finde das ja gut. Ich glaube auch, dass ich heute ungeahnte Perspektiven auf diesen Film eröffnet bekomme.
Mit Sicherheit.
Vielleicht kannst du ja mal erzählen, worum es geht in diesem Film. Weil ich habe ihn, ich muss dazu sagen, ich habe ihn echt lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn das letzte Mal in einem Berliner Kino gesehen, wo ich komplett überwältigt war von diesem Film. Was vor allem mit seiner visuellen Macher zusammenhängt, mit der Ästhetik und der Ausstattung. An die Geschichte kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Ich weiß, dass das eine Liebesgeschichte, die folkloristisch in einem ukrainischen Dorf irgendwie angehaucht ist.
Ja.
15., 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, I don't know, man, das ist mir alles so fremd. Es könnte auch die Gegenwart sein, je nachdem, wie weit man sich von Kiew entfernt. Aber vielleicht ja so generell zu der Geschichte was.
Na, also ich glaube, es ist irgendwie vor der Industrialisierung. Es ist so ein bäuerliches Dorf. Vermutlich von, ich finde es sehr schön, dass du Ukraine gesagt hast, weil ich wusste das nicht, weil es ist ja eine der Auflagen für mich, dass ich eben nichts nachgucken darf. Was
ich habe das erkannt. Ich habe das anhand der Kostüme erkannt
und
der Architektur dieser Gebäude.
Ja, souverän.
Das sind die Karpaten, super.
Die Karpaten, aber die haben natürlich ganz viele Ecken und so. Und okay, dann halt die ukrainische. Also, es geht im Prinzip darum, es ist ein bisschen puzzling. Deswegen habe ich vorhin gefragt, also quasi dich darum gebeten, mir zu erklären, wovon dieser Film handelt. Weil es sind so ganz viele unterschiedliche Sachen und sie wechseln ab und zu miteinander. Es ist im Kern wohl eine Art, ich sage Romeo und Julia Geschichte, ne? Also es gibt da so ein kleines Dorf und die sind alle irgendwie Schäfer und ein Junge, also ein richtiger Junge, ein kleines Kind, wie alt ist er vielleicht, 7, 8, verliebt sich in ein Mädchen gleichen Alters und dann gibt es quasi einen Schnitt, ganz wichtig vorher zu wissen, und ich finde das wahnsinnig implizit und es ist mir komplett durch die Lappen gegangen. Die Familien von ihm und die Familie von ihr sind irgendwie miteinander verfeindet. Das wird ganz am Anfang wahnsinnig aufgebaut irgendwie. Nun, auf jeden Fall, sie verlieben sich ineinander und sie heiraten und...
Moment, du, ganz kurz. Der Film ist lange her, aber es gibt eine wichtige Information, dass der Vater des Mädchens den Vater des Jungen umgebracht hat nach einem Streit, nach einem Kirchenbesuch.
Ja, ja. Wobei diese Umbringnummern alle so wahnsinnig, also vielleicht muss man eine Sache sagen, dieser Film ist visuell, wie du gesagt hast, wahnsinnig blumig, wie will ich das nennen? Und manchmal sind gewisse konkrete Dinge, wie jemand haut dem anderen irgendwie die Axt auf den Kopf, gehen so ein bisschen unter, will ich sagen. Also das ist so ein bisschen manchmal so ein Theaterstück irgendwie, habe ich so das Gefühl. Und die Tatsache, dass der Vater den anderen umgebracht hat, das ging ehrlich gesagt so
ein bisschen an mir vorbei. Aber das ist manchmal ein total opulenter Moment, weil schlägt er mit der Axt nach der Kamera und dann läuft die Linse der Kamera voll mit Blut.
Ja, ja, daran kann ich mich durchaus erinnern.
Und dann, wir sind quasi in der Perspektive des Vaters und dann schneidet er auf diese roten Pferde, die über ihn hinwegjagen.
Ich wusste aber nicht, dass das der eine Vater ist und dass der andere Vater ist und dass sozusagen diese beiden irgendwie eine Auswirkung haben auf den Rest des Films.
Aber kann es sein, dass du den Film beim Joggen geschaut hast? Nebenbei beim Joggen?
Ja, beim Autofahren, genau. Beim Autofahren. doch schon halbwegs konzentriert irgendwie. Ich weiß nicht, mir fehlt vielleicht das geschulte Auge, das mag ja sein, aber das ging so ein bisschen an mir vorbei.
Aber es ist ja eigentlich eine eher einfache Geschichte, Kurzgeschichte. Vielleicht müssen wir ja gar nicht mehr so sehr ins Detail gehen, was diese Geschichte betrifft.
Doch, ich finde das unglaublich wichtig. Ich sag dir warum.
Ja, okay.
Weil genau diese Sache, also ne, dass der Vater und der Vater sich da umgebracht haben und dass dann die erste Frau irgendwie stirbt und müssen wir das zusammenfassen vielleicht nochmal, ich weiß nicht. Und er sich eine andere nimmt, die dann irgendwie aber nicht ganz das erfüllt, was er da jetzt erwartet hätte. Dieser Film macht so Dinge auf, die am Ende nicht eingeholt werden, finde ich. Also die am Ende nicht zu Ende kommen. Mhm. Eine wichtige Sache, und das jetzt wirklich nur von der Geschichte her, bevor irgendwas über Kamera oder irgendwas reden. Für mich war das Ding so eine Romeo und Julia Sache. Es wird unglaublich aufgebaut. Die zwei können niemals zusammenkommen. Sie sagen das sogar selbst. Mhm. Und das eigentliche Problem an der Sache, weswegen sie stirbt und weswegen er verzweifelt ist und so weiter, hat mit diesem Konflikt überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Denn seine Frau oder seine potenzielle Frau, seine Freundin, die stirbt ganz zufällig im Prinzip an einem Unfall. Die versucht da so ein Schaf zu retten und stürzt dann eine Klippe runter und ist dann halt tot. Mhm. Und das hat mit dem Konflikt dieser beiden Familien gar nichts mehr zu tun. Und das wird auch nie wieder thematisiert. Mhm. So, das ist gewissermaßen so das erste Versprechen, glaube ich, oder das erste, was ich jetzt als Laie erwarten würde, was so ein bisschen gebrochen wird. Ich hätte das jetzt nicht erwartet, aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn das aufgebaut wird. Ich meine, Herrgott, da kann doch jeder jeden Tag irgendeine Klippe runterstürzen und dann ist die Story zu Ende.
Diese Frage macht ein bisschen Fässchen auf und dieser ganze Podcast hier ist ja auch für dich so eine Art kleine Filmschule und du, weil du bist ja auf mich zugekommen, bitte bring mir
alles. Das ist gar nicht meine Stimme. So eine Stimme habe ich überhaupt nicht.
Alles bei, was du willst. Man muss bei einem Film wie diesem, und da komme ich auch dazu, warum ich diesen Film ausgesucht habe, muss man natürlich die Frage stellen, wie bewerte ich diesen Film oder wie beurteile ich diesen Film? Und es gibt eine westliche Tradition, sage ich mal, Filme vor allem, also viele Kritiken machen, ist ja nicht Filme zu beurteilen, sondern das Drehbuch. Also wenn du Filmkritik liest, dann dreht sie sich total oft um genauso Plotschwächen, wird der Konflikt, der am Anfang aufgemacht wird, wie löst er sich auf, werden Versprechen des Drehbuchs irgendwie eingelöst. Und das ist eine sehr westliche Tradition, die vor allem durch das Hollywood-Kino geprägt ist, weil das Hollywood-Kino als eine zum einen Traumfabrik, also ein unglaubliches Pensum an Filmen produziert werden musste und zum anderen auch Produzenten eine Gewissheit gebraucht haben, dass das Geld, das sie investieren, ja, bevor sie es investieren, dass sie schon wissen, ob ein Film ein Hit werden kann oder nicht. Mhm. Und diese Garantie, die die Produzenten damals bekommen haben, waren vor allem in Drehbuchform. Also du konntest dann, okay, welches Genre, Western sind angesagt. Ich brauche Drehbücher, gib mir 10 Drehbücher, die Western sind. Mhm. Okay, gerade sind starke Frauen angesagt. Mhm. Gib mir 5 davon sollen irgendwie von starken Frauen handeln. Und daraus ist so eine Tradition entstanden, dass Filme vor allem eben Fragen beantworten müssen, wie worum geht's und wie ist die Geschichte spannend oder sind die Figuren irgendwie sympathisch und sowas.
Wenn wir über diesen Film sprechen,
ja.
Und ich würde sagen, wenn der in dieser Zeit in der Ukraine gedreht wurde, gelten die Regeln, die du gerade gesagt hast, nicht. Weil ich glaube nicht, dass es einen freien Produzentenmarkt gab, als dieser Film produziert wurde.
Nee, aber es geht ja um eine andere Frage. Können wir, welche Bewertungskriterien muss man an so einen Film legen? Weil die Geschichte, die er erzählt, ist einfach. Auch heute, aber auch damals. Der Film war ein großer Erfolg. Der Film ging um die Welt. Der war auf internationalen Festivals unglaublich erfolgreich. Mhm. Und nicht nur, weil es der erste, glaube ich, ukrainische Film war, der wirklich auf Ukrainisch auch gedreht war, also in dem Dialekt, obwohl die Ukraine damals Teil der Sowjetunion war. Und er spielt ja sogar, glaube ich, in so einer ganz bestimmten Provinz der Ukraine, da bei den Karpaten irgendwo. Und er ging auch um die Welt und vor allem, und das ist der Grund, warum ich den Film so mag, ist, weil er visuell unglaublich überwältigend ist.
Ja, also da gebe ich dir recht.
Die Erzählung des Films ist das, was der Film mir vermitteln will, tut er nicht durch seine Geschichte, sondern er tut es durch diese unglaubliche, entfesselte Kamera, die nie stehen bleibt, die umherwirbelt, die unglaubliche Bilder einfängt, durch diese bunten, abgefahrenen Kostüme, die wirken aus einer Mischung aus irgendwie mittelalterlichem Okkultismus und und Defa-Märchenfilm und
stimmt.
Und Wicker Man oder irgendeinem coolen Musikvideo aus den 90ern.
Ja.
Aus diesen Volksgesängen, die immer wieder auf der Soundspur dann und, und einem freien Geist. Ich habe mal eine Kritik gelesen über diesen Film, wo einer gesagt hat, der Film wirkt so, als hätte Parajanov, der Regisseur, irgendwo eine Kamera gefunden und wusste nichts von Film und hat einfach losgelegt. Also ein Filmemacher, der quasi in keiner Tradition steht. Dieser Film verweist nicht auf andere Filme. Der ist ein komplett eigenes, singuläres Ding und hat auch wenige Nachahmer gefunden. Und Andrei Tarkovsky, oder André Taxi, wie du ihn letztes Mal genannt hast.
Habe ich nicht.
Aber in der letzten Folge war es, haben wir ja über Stalker gesprochen.
Ja.
Und André Tarkovsky war ein sehr großer Bewunderer des Regisseurs und sehr, sehr großer Fan seiner Filme. Und hat das in einem Interview auch gesagt, das ich extra rausgesucht habe für uns.
Ich erinnere mich der Filme von Sergei Parajanov, die ich sehr liebe, immer mit großer Dankbarkeit und Vergnügen. Seine Art zu denken, seine paradoxe poetische Fähigkeit, die Schönheit zu lieben und die Fähigkeit, in seiner Vision absolut frei zu sein.
Absolut frei zu sein. Ich verstehe jetzt nicht, was jetzt so witzig war. Er konnte halt jetzt nicht perfekt Deutsch.
Ach so, Entschuldigung, das hat mich für einen Moment abgelenkt.
Es klingt komisch, ich weiß, die Stimme ist weird, aber man gewöhnt sich dran. Und so, umso mehr man Interviews auf YouTube schaut.
Ich könnte mit diesem Mann nie mehr als 5 Minuten sprechen. Okay, pass auf,
du hast Starker. Starker hatten wir letztes Jahr besprochen. Was denkst du, warum hat Andrei Taxi dieser Film oder die Filme von Parajanov, er hat nur 2, 3 gemacht, warum haben die ihm so gut gefallen?
Ich sag's dir, weil sie der Realität entrückt waren. Wenn ich das mal mit Stalker, wie auch immer, vergleichen möchte. Stalker. Das sind ja, wie will ich sagen, das sind ja Bilder, die sind der Realität enthoben, die sprechen eine andere Sprache als das, was du jetzt erwarten würdest in dieser Situation oder von dem, was den Figuren da jetzt irgendwie passiert. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut gefallen hat, auch jetzt bei diesem Film. Ja, ich kann nicht sagen, weil man könnte jetzt natürlich sagen, okay, dieser Film, du hast gesagt, Mitte der 60er irgendwann, das sind Kameras und so, die du auch in den 80ern auf MTV hattest oder so, ja. Ganz am Anfang ist, glaube ich, so eine etwas längere Plansequenz irgendwie dabei und dann wird der kleine Junge quasi in die Kirche gezogen, um ihn von all diesen seltsamen Dingen abzulenken oder nicht abzulenken, sondern zu schützen von seiner Mutter. Das war so eine Erzählhaltung oder so eine Kamera und visuell, die damals sicherlich, also vielleicht bahnbrechend war, ich weiß das nicht, aber das hat man schon in den 80er, 90ern in meinen Augen nicht
so
gesehen.
Ich kenne keinen Film, der so frei ist, so immer wieder herausfordernd, innovativ und so ein Tempo hat und sich niemals erschöpft in diesen Bildern, wie diesen. Alleine diese, es gibt so unglaubliche Momente in diesem Film, wenn sie als Kinder zum Beispiel diesen Hügel runterrennen und die Kamera fährt dann runter und bleibt dann oben auf dem Hügel stehen und schwenkt ins Tal und dann spielen sie da in den Fluss und alles ist blau beleuchtet und irreal überhöht oder wenn dieses ewig lange Floß den Fluss runterfährt.
Oh ja.
Und es hört gar nicht auf. Und die Kamera fährt dann quasi vom
Ufer. Spielt die Flöte die
auf
ganze
Zeit. Auf die Mitte von diesem Fluss. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Selbst heute wäre das ein Wahnsinnsaufwand, so einen Shot hinzukriegen. Und schwenkt dann um und dieses Floß verschwindet im Nebel am Horizont. Das sind unglaubliche Einstellungen, aber auch so kleine Sachen, wenn sie zum Beispiel als Kinder spielen. Die Kamera ist auf Bodenhöhe angebracht und du hast am Himmel, ja, die Kamera fängt die Sonne ein, aber die Sonne wird verdeckt durch ein kleines Gänseblümchen, das im Bildvordergrund genau diese Größe hat. Und dann natürlich diese Kranfahrten, diese langen Shots, dieses sich bewegen durch den Raum, abgewechselt mit tableauartigen Einstellungen, die Gemälde sein könnten.
Ja.
Mich hat das im Kino damals unglaublich beeindruckt und ich hab nicht so sehr durch die Geschichte erkannt, was er da erzählen wollte, sondern durch den Stil des Films. Und was das ist, darüber vielleicht, was so die Grundessenz des Films ist und auch ein bisschen die historischen Hintergründe, weil vielleicht öffnen die nochmal einen Blick für dich.
Mich würde wirklich interessieren, was mir dieser Film erzählen möchte, weil die Geschichte an sich ja doch nun eine relativ einfache ist. Ja? Das ist ja jetzt kein großer Wurf irgendwie,
ja,
oder?
Ja, nee, ist es nicht. Darüber können wir sprechen nach einer kleinen Werbeunterbrechung für unseren Sponsor. Hey Sebastian. Ärgerst du dich auch manchmal an der Zopfseile über die Spritmafia?
Oh ja.
Nun ja, mit einem Tesla wird dir das nicht passiert. Einfach abends komfortabel den Boliden an die Steckdose drangefickt und ab geht das auf der Autobahn. Die wieder zuschauen, wie die Zapfsäule den hart verdienten Euro verbrennt. Die wieder an der Kasse in Versuchung geraten, noch eine Beefy Roll mitzunehmen. Jetzt schon mit 0% Finanzierung einfach auf www.tesla.de. Was will dieser Film erzählen? Ja, was will denn der Film erzählen? Ich glaube, was denkst du denn, was der Film erzählen
will? Also, wie gesagt, ich hatte vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass wir da jetzt eine große Liebesgeschichte sehen mit Romeo und Julia und sie sterben an der Engstirnigkeit ihres Dorfes oder so. So, aber im Prinzip waren es dann doch, und ich glaube, das ist es, also für mich persönlich war so relativ schnell, glaube ich, die große Kraft, die hinter diesem Film steckt oder hinter dem, was diesen Protagonisten passiert, die Natur.
So, die Natur.
Die sind alle komplett ausgesetzt der Natur, sie leben damit und das, was diese Frau umbringt, sind eben nicht die sozialen Verhältnisse, also die menschengemachten Verhältnisse, sondern es ist die Natur. Interessant finde ich quasi in dem Zusammenhang, wenn es darum geht, dass die Natur übermächtig ist und du kannst wollen, was du willst und irgendwie trotzdem passiert dann Unglück oder Glück oder wie auch immer, dass Religion so eine große Rolle in diesem Film spielt. Also das Menschengemachte und wir sehen wahnsinnig viele Ikonen und wahnsinnig viele Riten und seltsame kultische Handlungen, ja, die ja auch sozusagen dann außerhalb der Kirche irgendwie stattfinden. Ja. Es ging nicht so ganz in meinen Kopf irgendwie das Verhältnis zwischen dem Menschlichen darin, was die Menschen gemacht haben und dem, was der Macht der Natur, die da angesprochen wird. So, das hat mich etwas ratlos zurückgelassen.
Ich frage mich halt bei solchen Filmen, der Film funktioniert für mich eher wie so ein visuelles Gedicht.
Ja,
also wie, wie Gedichte ja auch oft, wenn man dafür empfänglich ist, natürlich erstmal auf so einer rein emotionalen Ebene stattfinden, wo man auch oft gar nicht genau weiß, warum das jetzt irgendwie einen bewegt oder irgendwie eine gewisse Kerbe schlägt, funktioniert auch dieser Film. Ich finde, man spürt da diese ganzen Inhalte, wie du sagst, ich glaube, die Natur, weil ja auch die Natur immer wieder inszeniert wird auf sehr unterschiedliche Art und Weise und zum einen das Schicksal der Menschen lenkt in diesem Film, hast du ja im Grunde beschrieben, und zum anderen auch einfach fast alles spielt ja draußen. Also der Film, ungewöhnlichen Film dieser Zeit auch, wo so vieles in Wäldern, auf Wiesen, bei Nacht auf irgendwelchen Feldern.
Gut, das ist natürlich überhöht. Das Setting auch, ne? Also das war, ist jetzt nicht New York irgendwie in oder so, ja?
Klar, natürlich, aber da sind ja Häuser und da sind ja auch Hütten und wo sie leben. Also selbst Filme, die, sag ich mal, in historischen Settings angesiedelt sind, spielen nicht so viel im Freien wie dieser Film, weil die Natur hier wie ein eigener Protagonist fast schon ist.
Es gibt ja eine Szene oder eine Sequenz, besser gesagt, die quasi nur drin spielt und das ist eine der Kernszenen. Mhm. Das ist die Szene in der Taverne.
Ja. Ja,
wenn sie da sitzen und dann bricht ein Streit aus zwischen dem Protagonisten und dem potenziellen Verführer seiner nächsten Frau, seiner zweiten Frau dann. Der sich dann irgendwie als ein seltsamer Zauberer entpuppt. Also das war auch ein bisschen
Magic,
interessant.
Magic.
Ja, und das ist aber alles so wie auf so einer Theaterbühne. Irgendwie.
Aber Sebastian?
Ja?
Mich überrascht, dass diese Bilder so wenig mit dir gemacht haben. Also ich bin wirklich gerührt von denen, wenn ich die sehe. Jetzt gar nicht so sehr aus dem technischen Aspekt, wobei der auch sehr, sehr beeindruckend ist. Aber ich finde, diese ganze Inszenierung von Natur, das hat halt sowas, so eine Urgewalt, sowas Brachiales, sowas, man hat eben das Gefühl, keinem einfachen Volksmärchen oder einer Volkserzählung zuzuhören, sondern wirklich so etwas erzählt zu bekommen, was halt größer ist als man selbst. Und da steckt so viel drin und das in einem irren Tempo. Vielleicht ist es auch, das mit dem Joggen war ein Witz, aber ich glaube, bei mir, mein Eindruck ist ganz stark davon geprägt, dass ich den Film in einem Kino gesehen habe.
Hast du mal The Revenant gesehen? Wahrscheinlich.
Ja.
Wie würdest du die Inszenierung der Natur und dieser übermächtigen Gewalt, die Natur hat, vergleichen mit diesem Film?
Ich finde Revenant ist, bildet das sehr gut ab, technisch sehr versiert, aber ich finde so ein Film wie Feuerpferde oder eben Schatten vergessener Ahnen, dass sich da ein derart, also ich schaue da einem Künstler bei der Arbeit zu, ich schaue da jemanden zu, der die Bilder nicht sucht, sondern diese Bilder schafft und erfindet. Das sind ja gestaltete Bilder, also auch diese
Tableaus
und so. Und Revenant ist ja ein Film, der, ne, da hat man dann seine Drehbuchseite und dann überlegt man sich, okay, wie kriegen wir das möglichst realistisch mit dem Bär hin?
Genau.
Und dann machen wir es auch möglichst spannend im Schnitt. Das ist eine technische Versiertheit und hier habe ich aber jemanden, der unbedingt etwas anderes will. Weil dieser Film, Feuerpferde, hättest du auch so machen können. Du hättest einfach dieses Märchen nehmen können, diesen Text und dann halt so naturalistisch wie möglich inszenieren können. Und ich glaube, was bei dem Film wichtig ist, ist tatsächlich so ein bisschen der Hintergrund, wenn es dich interessiert.
Hau rein.
Also es gibt zwei Faktoren, die diesen Film ungewöhnlich machen. Das eine ist, es gab damals in der Sowjetunion eine Verordnung, auch für Filmemacher und Macherinnen. Es gab tatsächlich auch zwei, drei Frauen, die damals tätig waren. Und eine wird uns später nochmal begegnen, weil die auch auf der Festplatte ist. Aber es gab eine Verordnung zum sogenannten sozialistischen Realismus, wo du als Filmemacher ganz gewissen Vorgaben der Regierung Folge leisten musstest, wie zum Beispiel deine Filme haben möglichst Landbevölkerung zu zeigen oder Arbeiter. Deine Filme haben niemals von der herrschenden Klasse zu handeln. Es muss immer den kleinen Mann geben, das ist der Realismusaspekt. Nee, das ist der sozialistische Aspekt. Und der Realismus-Aspekt ist, dass das, was du zeigst, nicht überästhetisiert oder generell ästhetisiert sein darf. Also alles, was du drehst, muss irgendwie möglichst geerdet sein, eben keine Traumbilder, keine Ästhetiken, die verführend sind. Das sind die Auflagen, die du erfüllen musst. Und hier hast du einen Filmemacher, der das in seinen Dokus befolgt hat, bis er eben diesen Film machen konnte und sich komplett, und zwar auf die wahrscheinlich radikalste Art und Weise, befreit hat davon und gesagt hat, ich entfessel hier die Kamera, die ist nicht mehr auf einem Stativ auf Augenhöhe, die springt umher wie ein verrückter Derwisch. Ich tobe mich hier aus, wechsle von Schwarz-Weiß zu Farbe, Bokeh-Muster, Vordergrund, Hintergrund, Schärfespielereien, Kranfahrten, die man sich nicht genau erklären kann in der Zeit, wie das gelungen ist. Also einfach komplett drüber und drüber und drüber in Farben und Formen. Ich meine, der Film ist ja auch unglaublich knallig bunt und ist, vielleicht ist dir das aufgefallen, diese unglaublichen Schwarzwerte, die der Film hat. Das kommt dadurch zustande, dass er auf Umkehrmaterial gedreht wurde. Und Umkehrmaterial kennen wir.
Jetzt hast du mich verloren. Was zum Kuckuck ist Umkehrmaterial?
Naja, also du hast ja normales Filmmaterial und das kennen wir sehr gut. Aber ja, du hast manchmal, früher gab es noch ein Material, ja, das heißt Umkehrmaterial, wo du zum Beispiel einen sehr kleinen Blendenumfang hast. Das heißt, was schwarz ist auf deinem Filmmaterial, ist verloren. Das ist einfach eine schwarze Fläche. Du kannst dann auch in einer Farbkorrektur dann nichts mehr rausholen. Mhm. Die Garantie, die du aber dafür hast, ist, dass du richtig tiefes Schwarz hast. Mhm. Und das gilt aber auch für die Farben in dem Film. Okay. Das heißt, Rot poppt richtig stark. Gelb, Grün, die ganzen Farben wirken eben, als würden sie strahlen fast schon. Mhm. Und sind halt viel, viel stärker als auf normalem Filmmaterial. Mhm. Und dieses Umkehrmaterial kennen wir als Diafilm. Im Grunde ist es ein Diafilm, der aber als Filmrolle auch hergestellt wurde.
Wow.
Und der Grund aber, warum es sich nicht gehalten hat, ist eben, dass du in der Postproduktion nicht mehr so viel ändern kannst an diesem Material. Also das, was du drehst, ja, das ist dann auch so.
Okay. Wow.
Das ist dann auch so. Und das Zweite, was dazu kommt, der zweite historische Aspekt, wenn es dich interessiert, du kannst hier Hand heben.
Okay.
Du klickst, jemand, der ich kann nicht mehr.
Zuerst nein, das ist gut. Umkehrmaterial, Junge.
Müssen wir so lange über eine 6 von 10 sprechen.
Am Ende dieser Folge werde ich das Wort Umkehrmaterial vergessen.
Ist ein geiles Wort. Es gibt übrigens einen Film, den habe ich hier gar nicht auf die Festplatte gepackt. Buffalo 66. Das ist, ich glaube, der letzte offizielle Film, der auf Umkehrfilm gedreht wurde.
Okay.
Den ich auch sehr, sehr mag.
Deswegen.
Aber, und der zweite Punkt ist, dass Parajanov, der Regisseur, schwul war.
Ja.
Das heißt, er stand eh so ein bisschen außerhalb von dieser ganzen Szene, wurde aber Zeit seines Lebens verfolgt und immer wieder auch ins Gefängnis gebracht. Auf ein Arbeitslager und Gefängnis. Und es waren natürlich fingierte Gründe oder Anklageschriften, wie er hätte einen Mann vergewaltigt und solche Geschichten.
Ach,
und hat dann noch einen zweiten Film gemacht und in den 80er, 90ern dann noch einen. Und immer wieder versucht, alles abgelehnt worden. Du musstest ja früher jedes Drehbuch vorlegen, dieser Filmkommission in
Moskau. In der Sowjetunion? Ja, natürlich. Ja.
Und da wurde irgendwie alles abgelehnt.
Aber ich habe dazu eine Frage.
Das ist ein bisschen schon ein Genie, das aber niemals so den Output zustande bringen konnte.
Okay. Ich habe dazu eine Frage, weil wir haben gerade über zwei Filme gesprochen und du hast gerade gesagt.
Achso, nee, Feuerpferde und Schatten vergessener Ahnen ist ein und derselbe
Film.
Nein,
wir haben über zwei Filme, oh mein Gott. Also, wir haben über Stalker geredet und wir haben über Feuerpferde / Schatten vergessener Ahnen gesprochen.
Ja.
Und du hast gesagt, bei Schatten vergessener Ahnen in dem ganzen Werdegang dieses Films war das problematisch, dass es eben nicht dem Dogma, dem Prinzip des sowjetischen Realismus entsprochen habe. Und jetzt frage ich mich, wir haben ja in einer anderen Folge wirklich weitlich über Stalker gesprochen. Jetzt würde mich mal, der ja auch in der Sowjetunion gedreht wurde und der ja nun Also so weit von Realismus entfernt.
Aber es war später, da waren die
da war das lockerer oder was?
Das wurde lockerer Ende der 60er, Anfang der 70er. Und Starker ist ja, glaube ich, 79 oder 78, wenn ich mich nicht täusche.
Nicht später? Ich weiß
es nicht. Ein recht später Film. Ja. Du siehst das aber, wenn du zum Beispiel die frühen Filme von Tarkovsky schaust, zum Beispiel Iwans Kindheit.
Sind die auf Linie oder was?
Ist da noch viel mehr auf Linie.
Okay.
Also auch Tarkovsky musste irgendwann dahin kommen, wo Padajanov mit seinem ersten Film war.
Es ist ja okay, ich kann das nachvollziehen, weil ein Film wie Stalker, den möchte ich als Zensor nicht auf dem Tisch haben, weil, also,
aber die wurden auch bearbeitet. Also das, was wir da haben, sind natürlich zensierte
Schon die Easy-Version?
Okay. Wo schon natürlich im Drehbuch ordentlich weggeschwärzt wurde. Und,
okay. Ja. Okay, zurück zu dem Film, über den wir eigentlich sprechen. Ich gebe dir recht, vielleicht habe ich das so ein bisschen jetzt nicht stark genug gesagt, aber die visuellen Eindrücke, die dieser Film bietet, die finde ich auch schon sehr cool. Wenn die auf der Wiese da liegen und sich diesen Stern angucken, das ist ja schon irgendwie crazy gemacht und so. Ja. Also so, für mich war immer nur so ein bisschen die Frage irgendwie, wem folge ich jetzt und worum geht's jetzt? Und dann stirbt sie und dann stirbt sie aber eben nicht aus dem, was ich jetzt gedacht habe, weswegen, was ja nicht schlimm ist. Aber es wird halt nicht weitergeführt. Also der Typ wird ja auch nicht irgendwie verstoßen dann oder so. Und ich habe mich halt gefragt, worum es denn dann geht. Aber ich glaube, dass die Idee dahinter wirklich diese Naturgewalt ist, ne? Und irgendeine Gottheit oder wie auch immer, die über dein Schicksal bestimmt. Und da, aber ich habe eine Frage, vielleicht abschließend zu diesem Film.
Ein bisschen ganz kurz, welcher Film ähnlich funktioniert und auch eine ähnliche Thematik hat, ist The Witch, hast du den gesehen?
Ja, oh, der war gut.
Der auch dieses, klar, wir machen uns die Natur zum Untertan und wir leben in dieser Natur. Wir müssen ja irgendwo unsere Häuser hinsetzen, sind dann umgeben von Wald, aber wir werden das Mysterium der Natur und das, was die Natur vor uns versteckt oder verheimlicht, werden wir uns niemals zu Gänze erobern können.
Vor allen Dingen dann, wenn wir unsere Moral da reinbringen. Und deswegen wäre meine Frage nochmal vielleicht, um diese Geschichte irgendwie halbwegs zu fassen, ist das denn ein moralischer Film? Geht es um Moral? Geht es darum, dass er im Prinzip ein ewiges Versprechen seiner ersten Frau gegeben hat, die ihn dann quasi aus dem Jenseits holt, weil er das Versprechen gebrochen hat? So gewisse Dinge klingen da ja an. Mhm. Geht es um Moral?
Ich meine, wie jedes Märchen. Also in welchem Märchen geht es nicht um Moral? Es ist ja gerade so Volksgeschichten sollen die ja immer irgendwie Handwerkszeug zum Leben sein. In schwierigen
Zeiten beistehen. Es ist ja oft halt eine einfache Moral auch.
Da und hast irgendwie Stress mit deiner alten Dame. Was hätte Ivanko? Was hätte Ivanko?
Was würde Ivanko jetzt tun?
Was habe ich gelernt von der Geschichte von Ivanko?
Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir wirklich was von Ivanko lernen. Was könnten wir von Ivanko lernen? Ich weiß es nicht.
Naja, er wird ja am Ende, er kommt ja wieder, er kommt ja dahin, wo er hin wollte. Oder? Sie sucht
ihn ja
als Geist, glaube ich.
Genau, und dann stirbt er und schreit und er möchte sozusagen in den Kleidern, er möchte ja beerdigt werden in seinem Hochzeitsanzug.
Ja,
genau. So, und das wird ja wohl erfüllt.
Ein bisschen geht es ja auch, ist das ja immer der biblische Text auch von der Ursünde. Und,
aber dann geht es ja doch um Moral plötzlich.
In diesem Mord am Vater.
Ja.
Und natürlich die Frage, kann die Liebe zwischen zwei jungen Menschen, kann sie diese Ursünde, die quasi wie ein Teppich immer unter ihnen liegt, kann sie das überwältigen?
Interessante Frage. Beantwortet der Film das? Ich finde nicht.
Naja, in der Konsequenz, ja, im Tod. Das ist ja die Antwort. Sie werden ja im Tod.
Aber das ist ja easy.
Naja, also nicht, der Film sagt ja nicht zu Lebzeiten. Er schafft es ja nicht, aber er schafft es halt im Tod. Der Tod ist das, was sie am Ende, so wie Shakespeare auch sagt, dass halt die Liebe nur, ne, die Liebe halt nur im Tod quasi den Konflikt überwinden kann. Okay. Der Konflikt in Romeo und Julia wird ja nicht zu Lebzeiten aufgelöst, der bleibt ja bestehen. Es ist ja nicht so, dass am Ende alle Familien um sie herumstehen und sagen, danke, dass eure Liebe uns ein Leitbild ist und ein Stern am Horizont.
Quasi wie so ein Epilog danach nochmal,
So ein bisschen. Und dann hast du natürlich noch das Thema Natur da drin. Aber was weiß ich? Der Film ist, ich mag dieses Überwältigungskino. Ich mag Filme, die durch das, was sie zu Filmen macht, nämlich nicht eben ein verfilmter Theatertext zu sein, sondern eben in ihrer Gestaltung, nicht in irgendeiner Gestaltung. Also ein reiner Gestaltungswille reicht für mich auch nicht aus, dann ist es dieses typische Style over Substance. Aber ich finde dieser Film ist so reich an Bild und Eindruck, dass ich jedes Mal auch, wenn ich da, manchmal gucke ich mir einfach nur Szenen an.
Ja.
Und das reicht mir dann auch schon, mich ein bisschen in dieses Kinoerlebnis von damals zurückzuholen. Ich meine, jetzt mit diesem, wo wir jetzt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben, könntest du dir vorstellen, diesen Film auf eine 7 zu heben am Ende?
Okay.
Geil. Ich bin echt glücklich. Ich bin wirklich happy, weil diese 6 nach Chungking Express, und Chungking Express funktioniert ja ähnlich.
Ja, ja.
Und da ist ein ähnliches Problem, aber ich krieg dich da noch hin.
Ich wollte nur nicht beide Filme quasi referenzieren, über die wir irgendwie schon mal gesprochen hatten. Stalker lag mir dann irgendwie näher, aber Chungking Express arbeitet ja so ein bisschen mit demselben Prinzip irgendwie, ne? Mit diesen Impressionen so im Prinzip. Und bei beiden ist es mir einfach sehr schwer gefallen, als jemand, der keinen blassen Schimmer von irgendwas hat.
Aber das ist normal. Also jeder, der anfängt, sich dafür zu interessieren, kommt aus einer Tradition von wo Dinge sehr klar sind.
Ja.
Also wo man sehr genau weiß,
ob Paw Patrol,
die Geschichte und so fühlen. Ja, wir sind im Grunde halt Paw Patrol, nur mit ein bisschen mehr Geld und ohne Hunde, sondern Menschen.
Ist auch mal ganz schön.
Aber ich krieg dich da noch hin. Sebastian, hast du noch was zu sagen zu dem Film?
Nee, habe ich gerne geschaut. Warum war der? Der war kurz, ne? 1,30 oder so.
Irgend sowas, 90 Minuten.
Ja, nein. Länge. Ich glaube, irgendwann gucke ich den nochmal. Um nachzuvollziehen, warum der dir so gut gefällt. Aber eventuell geht mir das ja mit allen Filmen so, über die wir hier sprechen.
Bis zum nächsten Mal, mein Lieber.
Ciao.